Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ich habe mich gar nicht vorgestellt, falls du hier bist und zu Besuch. Ich bin Philipp, ich bin Teil des Pastorenteams hier in der Matthäusgemeinde und ich beschließe heute mit uns eine Predigtreihe, die erste Predigtreihe dieses Jahres, die wir ein bisschen sperrig Fundament völliger Hingabe genannt haben. Und wir wollten damit ein bisschen einen Teppich legen für dieses Jahr. In diesem Jahr soll es um Hingabe gehen und das haben wir uns nicht einfach überlegt, sondern wir hatten den Eindruck, Gott möchte uns neu zeigen, was es eigentlich bedeutet, hingegeben zu leben. Sich ihm hinzugeben, sich ihm auszuliefern. Und das haben wir nicht uns überlegt und oder diesen Eindruck gehabt, weil wir dachten irgendwie, es fehlt an Hingabe. So, oh, es sind alle irgendwie lauwarm hier oder so. Das ist nicht der Grund, sondern wir glauben, und ich bin sogar der festen Überzeugung, wenn du dich mit deinem ganzen Sein Jesus auslieferst, umso mehr wirst du erkennen, wer du bist und wozu du eigentlich bist. Umso mehr wir uns hingeben, umso mehr erkennen wir, wer wir sind in Jesus und unsere Identität verfestigt sich, ist tiefer verwurzelt in ihm. Und umso mehr wissen wir, was eigentlich der Sinn und das Ziel unseres Lebens ist. Das ist das, was Hingabe bewirkt. Und ich wünsche mir, wir wünschen uns das in so einer Zeit, wo viele Dinge unsicher sind, dass du diese Sicherheit erfährst, wer du bist, wozu du bist. Das ist auch eine Motivation gewesen von uns, über dieses Thema der Hingabe zu sprechen. Und wir haben uns das ein oder andere Mal jetzt auch in der Vorbereitung gefragt, okay, das ist echt, wir haben das noch nie gemacht, 6 Wochen lang über einen Vers zu predigen. Und haben uns kurz hinterfragt, ob das so schlau war. Aber wir haben gemerkt, da steckt so viel drin. Und ich hoffe, dass du auch beschenkt worden bist. Auch wenn wir jetzt schon so lange an diesem Vers hängen, Römer 12, Vers 1. Ich lese ihn uns noch einmal vor. Und wenn du, wie gesagt, zum ersten Mal hier bist, dann alles gut. Du hast ein bisschen was verpasst, aber ich nehme dich damit hinein. Römer 12, Vers 1, da steht, da schreibt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Zu Beginn dieser Predigtreihe hat Andreas dieses Erbarmen Gottes beschrieben. Paulus schreibt 11 Kapitel davor über dieses Erbarmen Gottes, führt das aus. Und Paulus sagt, und die Antwort darauf, auf dieses Erbarmen Gottes, ist Hingabe. Und Andreas hat gesagt, hey, und das geschieht durch dich, durch uns, Hingabe, weil wir so ein Tempel auf 2 Beinen sind, dieser Begriff ist gefallen. Und dabei geht es mehr um nur irgendwie so ein Mindset und die Entscheidung, okay, ich gebe mich jetzt hin, sondern es geht um uns in Gänze, Körper, Seele, Geist, dass wir uns ganz hingeben, so wie sich Jesus ganz hingegeben hat. Das ist Ostern. Das ist das, was wir feiern. Jesus gibt sich leiblich, auch körperlich hin. Trifft nicht nur eine Entscheidung, ans Kreuz zu gehen, sondern geht ans Kreuz. Und wenn wir uns hingeben, dann ist es aber nicht wie ein totes Opfer und wir legen uns auf den Altar. Das ist nicht das, was gemeint ist, sondern das habt ihr auch gehört. Wir müssen nicht uns komplett selbst verneinen und dann da so liegen und sagen, so, ich höre jetzt auf, irgendwas zu tun, weil das, was ich tue, könnte ja falsch sein. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich, so wie du bist, Jesus anvertraust. und nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes ein Leben führst, was ihm gefällt, was anders ist, als wie andere Menschen ihr Leben führen. Und damit das geschieht, müssen wir uns immer wieder ausrichten, und vielleicht erinnerst du dich an letzte Woche, diese Fensterrose. Wir müssen immer wieder uns fokussieren, innerlich, äußerlich fokussieren und Jesus im Zentrum sehen bei all dem, was um uns rum passiert. Das ist so ein bisschen der Abriss der letzten 5 Wochen. Jetzt bist du auf dem aktuellen Stand sozusagen. Heute geht es um die Frage, warum das Ganze eigentlich? Warum solltest du dich mit deinem ganzen Leben Gott ausliefern? Was ist das Ziel von Hingabe? Warum sitzt du hier? Warum schläfst du nicht aus? Frühstückst ausgiebig und machst, was du willst. Hast das, was die Welt Spaß nennt, und wärst vielleicht jetzt noch im Bett geblieben, weil du gestern richtig einen drauf gemacht hättest oder so. Warum bist du hier? Warum solltest du dich mit deinem ganzen Leben Gott ausliefern? Nicht nur sonntags, sondern auch montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags. Und Paulus hat darauf, und das ist in diesem Vers, Römer 12, Vers 1 verborgen, hat darauf 2 Antworten, und vielleicht kommen die ein bisschen überraschend für dich. Die erste Antwort ist, Hingabe ist logisch. Wir haben viel über Emotionen gesprochen, ich bin hier auf die Knie gegangen, ihr erinnert euch, und jetzt rede ich davon, dass Hingabe ist logisch. Das sagt Paulus hier. Das zweite ist, Paulus sagt, warum oder was ist das Ziel von Hingabe? Es ist erstens logisch und zweitens, es bringt Freude. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Mich Gott ausliefern bringt mir Freude. Ich dachte, nicht hier sitzen bringt Freude. Lange frühstücken bringt Freude. Richtig einen drauf machen bringt Freude. Mein Beruf bringt mir Freude. Aber Hingabe, sich Gott komplett auszuliefern, sagt Paulus, das bringt wahre Freude. Ich erkläre beides. Aber das ist die Antwort von Paulus auf die Frage, was ist das Ziel von Hingabe? Das erste, Hingabe ist logisch, und vielleicht hast du bisher echt gedacht, nee, christlicher Glaube ist das Gegenteil von Logik. Sich einem unsichtbaren Gottwesen auszuliefern, ist alles andere als logisch. Hast du vielleicht als Christ auch schon mal so entgegengeworfen bekommen? Wie unlogisch ist denn das, was du da glaubst? Vielleicht sitzt du sogar hier und sagst, ich finde das alles nicht so logisch. Ich finde Glauben nicht logisch. Ein unsichtbares Gottwesen zu glauben und sich ihm auszuliefern, finde ich nicht logisch. Wenn du hier so sitzt und das denkst, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier bist, weil mir ging es jahrelang genauso. Ich fand das auch unlogisch. Ich habe diese Logik nicht begriffen. Und es war auch nicht so, dass ich irgendwann darüber nachgedacht habe und dann gedacht habe, okay, jetzt ist es logisch und jetzt vertraue ich mein Leben Jesus an. So lief das bei mir nicht. Bei mir lief das andersrum, sondern Jesus ist mir begegnet, ich habe mein Leben ihm anvertraut und dann war es logisch. Und dann war es auf einmal logisch. Ich glaube, wir können die Logik des Evangeliums, die kann man nur schwer erklären, wenn man Jesus nicht begegnet ist. Und nicht nur mir ging es so, sondern auch Paulus ging es so. Paulus war ein gebildeter Mann. In der Jugend wurde er schon zum Tora-Lehrer ausgebildet. Als Pharisäer hatte er einen der berühmtesten Rabbiner seiner Zeit als Lehrer, hat unter ihm studiert. Er stammt aus einer jüdischen Familie von Pharisäern aus Tarsus und wurde als Römer geboren, heißt es in Apostelgeschichte 22, 28. Und das hieß nicht nur, dass er gebildet war, sondern er hatte bestimmte Privilegien und er war mehrsprachig. Hebräisch, Griechisch, vielleicht konnte er auch Latein, das wissen wir nicht so genau. Aber bis Paulus Jesus persönlich begegnet ist, war seine Logik eine andere. Hat er Christen verfolgt und hinrichten lassen? Das war seine Logik. Und jetzt spricht dieser selbe Paulus, der das unlogisch fand und Christen verfolgt hat und hat hinrichten lassen. Jetzt spricht er davon, dass Hingabe an diesen Jesus logisch ist. Krass, ne? Weil er Jesus begegnet ist. Und er sagt, hey, die einzige angemessene Antwort, die logische Antwort auf das, was Jesus getan hat, ist Hingabe. Und dieses Wort angemessen ist im Griechischen ein Wort, das ist super schwer zu übersetzen. Ich versuch's, aber wenn ich es dir zeige, dann merkst du, was da drin steckt und warum ich gesagt habe, Hingabe ist logisch. Das ist das griechische Wort für eine angemessene Antwort. Eine logische Antwort. Hingabe ist das, will dieses Wort hier sagen. Hingabe ist das, wenn man dem gefolgt ist, was Paulus in den ersten 11 Kapiteln ausführt, dann sagt Paulus, ist Hingabe das, was ein rational denkender Mensch tut. Jemand, der von Verstand ist, wenn der das alles gehört hat und verstanden hat, dann wird er sich Jesus hingeben. Da gibt es kein Vertun. Alles andere macht gar keinen Sinn, sagt Paulus. Wenn jemand verstanden hat, dass Gott der Schöpfer ist, diese Welt geschaffen hat und von Anfang an einen Plan hatte, der in Jesus gipfelt, das beschreibt Paulus vorher in 11 Kapiteln und sagt, ja, dann gibt es keine andere Logik, als sich diesem Jesus auszuliefern. Und ich nehme dich kurz mit in diese 11 Kapitel und in die Paulus-Logik, damit du das einmal verstehst, was er damit meint. Römer 1, kurz zusammengefasst. Wenn du die Welt siehst um dich herum, dann wirst du erkennen, das ist kein Zufall. Da gibt es eine Idee in den Dingen. Da gibt es einen Schöpfer. Und das Zweite, was du erkennst, wenn du deine Augen aufmachst, ist, das, was hier geschieht in dieser Welt, ist nicht richtig. Du siehst die Sünde und wie sie regiert. Das ist Römer 1. Römer 2 ist, aber für das Unrecht, was geschieht, muss sich jeder verantworten. Muss es Gerechtigkeit geben. Wenn für das Unrecht sich niemand verantworten muss, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Das ist Römer 2. Römer 3 ist, und jeder ist schuldig. Gott ist über die Geschichte der Welt hinweg immer wieder treu gewesen, hat sich immer wieder den Menschen hingewandt und wir Menschen haben immer wieder gesagt, nee, ich mach mein Ding. Römer 3 ist, Gott ist treu geblieben und worauf es ihm eigentlich immer ankam, war nicht unsere Leistung, sondern unser Glaube. Römer 4 ist, an Abraham könnt ihr es sehen. Auf den Glauben kommt es an. Römer 5 ist, Jesus ist gekommen, um uns zu versöhnen. Römer 6 ist, mit Jesus und mit seinem Tod und seiner Wiederauferstehung kannst auch du dein altes Leben begraben und ein neues Leben kann beginnen. Römer 7 ist, und das befreit uns vom Gesetz, von dem, dass wir leisten müssen, dass wir gut sein müssen, was wir gar nicht können. Und wir können für Gott leben als die, die mit Jesus unterwegs sind. Aber das, was wir wollen und was wir tun, steht manchmal im Widerspruch. Das Römer 7. Römer 8 ist, aber Gottes Geist kann dir helfen, dass du doch auch das tun kannst, was du eigentlich möchtest, kann dich von innen nach außen verändern. Und weißt du was? Auch wenn du versagst, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Das ist Römer 8. Römer 9 ist, dieses Angebot, da werden sich manche dafür entscheiden und manche dagegen. Und viele, gerade das Volk Israel, wird sich dagegen entscheiden. Aber Gott wünscht sich, dass alle gerettet werden. Und für jeden, für dich und für mich ist der Weg offen. Das ist Römer 9 und 10. Römer 11 ist, manche werden sogar richtig verhärtet werden. Widerstand leisten und sagen, das will ich nicht. Das lehne ich ab, ganz bewusst. Und Gottes Rettungsplan und die offenen Arme stehen nach wie vor da. Rettungsplan Gottes steht fest. Das ist Römer 11. Das ist Römer 1 bis 11. Das ist die Logik, die Paulus aufzieht über diese 11 Kapitel und sagt, hey, siehst du den Plan Gottes vom Anfang bis zum Ende? Siehst du den oder nicht? Und er sagt, wenn du die Augen aufmachst und in diese Welt schaust, wenn du in dich hineinschaust, wenn du wahrnimmst, was um dich herum passiert, wie kannst du diese Logik nicht sehen? Das ist das, was Paulus sagt. Und er, der gegen diese Logik gehandelt hat, der Christen verfolgt hat und hat hinrichten lassen, der ein gebildeter Mann war, der unter den Besten gelernt hat, studiert hat, sagt, das ist die Logik. Ich sehe keine andere. Und er sagt, diesen Plan, der ist so genial und am Ende mündet das, und das sind die Verse direkt vor Römer 12, Vers 1, mündet das im Lobpreis, wo er sagt in Römer 11, 33 bis 36, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich ist sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Er sagt, was für eine Logik, was für ein Plan, den Gott hier angefangen hat und den er vollenden wird. Und er sagt, hey, so einen Plan, den kann sich kein Mensch erdenken. Und wenn du sagst, dieser Plan ist unlogisch, übrigens, dann sagst du damit, okay, dann glaube ich dem, was andere sagen, nämlich, das ist hier alles Zufall. Dass du hier bist, ist Zufall. Diese Welt ist Zufall. Du hast keinen Sinn, keine intrinsische Würde, außer die, die wir dir irgendwie zuschreiben, wo eine Gesellschaft sagt, ja, du bist jetzt wertvoll oder du bist nicht wertvoll. Das ist die andere Logik übrigens. Und Paulus sagt, preis Gott für diesen Plan, den er aufgestellt hat, für diese Logik, die er jetzt sehen kann, wo er Jesus begegnet ist. Und sagt, hey, wie könnten wir anders antworten als mit Lobpreis darauf? Wie könnten wir anderes antworten als mit Hingabe auf diese Logik, auf diesen Plan, von dem du ein Teil bist? Hingabe ist logisch. Und das Zweite, was Paulus sagt, ist, und Hingabe hat Freude zum Ziel. Das Ziel von Hingabe ist nicht, dass du dich opferst, dich so tot auf den Altar legst und sagst, ich mache gar nichts mehr, weil das, was ich mache, ist eh immer Müll. Jesus, komm bald wieder. Das Ziel von Hingabe ist nicht, dass wir uns opfern und dass wir aufgeben, wer wir sind und das, was wir uns wünschen, das, was wir gerne machen, dass du auf alles verzichten musst, was dir Freude bereiten würde und so ein freudloses Christenleben führen musst, wo du bloß keine Fehler machst. Das ist nicht das Ziel von Hingabe. Das Ziel von Hingabe ist wahre Freude. Ich lese es uns nochmal vor, Römer 12, Vers 1. Die einzige angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und auch das Wort Freude, das hier steht, ist nicht so leicht zu übersetzen. Da eine Folie mitgebracht, genau, euer Restaurant. Es geht diesem Wort, in diesem griechischen Wort, um etwas, was das euer am Anfang bedeutet, etwas, was gut ist. Und der zweite Teil des Wortes ist etwas, was gut ist und das einem anderen tiefe Zufriedenheit bringt. Etwas, was gut ist und einem anderen tiefe Zufriedenheit bringt. Hey, unser Leben soll ein Leben sein, was gut ist und was Gott eine tiefe Zufriedenheit bringt. Und zwar dieselbe Freude, dieselbe Zufriedenheit, die er empfunden hat, als er am Anfang der Welt Menschen geschaffen hat. Das ist von der Bedeutung her dasselbe Wort. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen oder vielleicht auch überlesen hast, aber am Anfang schafft Gott den Menschen und er sagt, es ist sehr gut. Und das, dieses sehr gut ist, er hatte Freude. Er hat den Menschen, den er geschaffen hat, betrachtet und er hatte Freude. Er hat gesehen, das, was ich gemacht habe, das war gut und es hat in ihm eine tiefe Zufriedenheit ausgelöst. Das, was er geplant hat, hat er gesehen und gesagt, hey, es ist genauso, wie ich es geplant habe. Genauso, wie ich das geplant hatte, ist es geworden. Und das hat ihm Freude bereitet. Er hat es so gewollt und es ist so gekommen. Es war sein Wille. Das, was Gottes Wille ist und was sich erfüllt, ist das, was ihm Freude macht. Wenn du seinen Willen tust, dann machst du ihm Freude. Und diese Freude, ich weiß nicht, ob du es wusstest, diese Freude ist allen Menschen angeboren. Diese besondere Freude, die evolutionäre Bedeutung von Freude ist, wenn man darauf so schaut, wissenschaftlich schaut, ist, dass Freude etwas ist, was uns hilft, in Beziehung zu treten. Freude ist etwas, wir sind Beziehungswesen und der stärkste Stimulus, den ein Mensch aussenden kann und andere empfangen kann, ist was? Ein Lächeln. Ein Lächeln. Freude ist uns angeboren und hey, selbst kleine Babys, die fangen innerhalb von 4 bis 5 Wochen an zu lächeln. Sieht noch nicht aus wie ein Lächeln, sieht einfach nur komisch aus, aber sie lächeln. Sie lächeln, weil es uns angeboren ist. Die können gar nicht anders. Und wenn du lächelst, dann lächeln sie zurück. Und irgendwann differenzieren sie und wissen, okay, das ist Mama, das ist Papa, kenne ich nicht, lächel ich nicht sofort zurück. Aber angeboren ist uns, wenn jemand uns anlacht, dann lachen wir zurück. Weil die Freude, dass uns jemand erkennt und uns anlächelt, wenn wir lächeln, etwas ist, was eine tiefe Freude auslöst in uns, erkannt zu werden. Erkannt zu werden, löst eine tiefe Freude in uns aus. Und vielleicht hilft dir das bei all dem, was wir vielleicht auch theoretisch die letzten Wochen dir so nahegelegt haben. Vielleicht hilft dir das, wenn ich das auf die folgende Art und Weise vereinfache. Hingabe hat das Ziel, dass Gott Freude hat und über dir lächelt. Ganz einfach. Dass so, wie er dich gemacht hat, so wie er den ersten Menschen angeschaut hat und diese tiefe Freude hatte, gelächelt hat, dass das wieder ist. Weil du nach seinem Ebenbild geschaffen bist. Dass er dich anschauen kann und lächelt. Das ist das Ziel von Hingabe, Gottes Lächeln. Dass er über dich lächelt als sein Geschöpf, er hat dich gemacht. Dass er über dich lächeln kann als sein Kind. Und deine Hingabe, so wie du dich hingibst, ist was? Dass du zurücklächelst. Dass du zurücklächelst. Dass du sagst, ich habe das verstanden, was Gott wollte. Ich habe das verstanden, was Jesus getan hat für mich. Ich habe Gottes Erbarmen, wie es heißt in diesem Vers, verstanden. Es ist logisch. Ich verstehe jetzt, ich war verloren und ich bin gefunden. Ich bin gerettet. Ich war im Unrecht. Du hast mich gerecht gemacht. Ich hatte keine Hoffnung. Jetzt habe ich ewige Hoffnung, die mir keiner mehr nehmen kann. Und deshalb lächle ich zurück. Deshalb lächle ich zurück zu dem Gott, der über mir lächelt. Das Ziel von Hingabe ist Freude. Und Freude ist mehr als nur hier. Ne? Das ist dieses innere Gefühl, das ist das Kribbeln. Das ist diese Resonanz in unserem Inneren auf das Gute, was uns widerfährt, was Gott uns schenken möchte. Das ist der Hüpfer im Herzen, dass wie auch immer du Freude empfindest und wie das in dir Ausdruck findet, das ist die Sonne, die in dir aufgeht. Jeder empfindet es anders. Aber das ist diese Freude, die wir empfinden dürfen, wenn wir erkennen, er lächelt über uns und wir lächeln zurück und da ist eine Beziehung. Und das ist eine Freude, die trotzt auch allen äußeren und anderen Umständen, irdischen Umständen, die es so gibt. Es gibt so viele Gründe, die wir haben für Freude. Es gibt genauso viele Gründe, die wir haben für Kummer. Einige Freudengründe vielleicht. Vielleicht freust du dich, vielleicht bist du so ein Mensch, der freut sich tierisch, wenn die Sonne scheint. Vielleicht bist du ein Mensch, der sich freut, weil gestern Deutschland gewonnen hat, überraschenderweise. Vielleicht bist du jemand, der sich freut, dass an einem Samstag der Frühstückstisch mal mehr ist als nur eine Tasse Kaffee, sondern du dir richtig Mühe gegeben hast, dass richtig eingedeckt ist. Vielleicht freust du dich einfach tierisch, weil du endlich den Führerschein bestanden hast. Vielleicht freust du dich, die oder die richtige gefunden zu haben. Es gibt äußere Gründe für Freude und die sind vielfältig. Und die nehmen wir oft gar nicht so wahr, die halten wir gar nicht so fest. Die schreiben wir gar nicht so auf. Ich weiß nicht, ob du das tust. Am Ende des Tages aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Welche Freudenmomente du erlebt hast. Mach das mal. Aber das sind so äußere Gründe für Freude. Und dann gibt es die inneren Gründe für Kummer, den es ja auch gibt. Ist vielleicht einfach das Alleinsein, das Älterwerden, das Kranksein, die Sorge um Frieden in dieser Welt, um unsere Finanzen, um unsere Ehe, unsere Beziehung, unsere Kinder. Zu viel Arbeit, zu wenig Arbeit. Freude und Kummer. Diese äußere Freude, dieser äußere Kummer, das ist manchmal wie so eine Achterbahnfahrt und es wechselt sich immer wieder ab. Vielleicht ist dein Leben so eine Achterbahnfahrt und es geht mal rauf und es geht mal runter. Aber Paulus sagt, dieses Lächeln Gottes über dir, das ist trotzdem ein. Dieses Lächeln über dir, weil du sein Kind bist. Und das Zurücklächeln von dir, weil du verstanden hast, ich bin sein Kind. Weil du verstanden hast, ich gehöre zu ihm, ich bin Kind Gottes, das kann mir keiner mehr nehmen. Diese Freude, die trägt durch Höhen und Tiefen hindurch. Das ist eine Freude, die macht aus der Achterbahnfahrt deines Lebens ein ganz stilles, stetiges Wasser. Macht auch aus der Achterbahn deines Lebens, wo du manchmal weißt, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich weiß gar nicht, wo das hier hingeht mit meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Mach daraus eine Reise mit einem Ziel. Und vielleicht lebst du gerade in so einer Achterbahnfahrt. Vielleicht macht das Leben gerade so ein Looping und du sagst, ich weiß gerade nicht, wo oben und unten ist. Herr Jesus möchte dir eine Freude schenken, die tief ist und die aus dieser Achterbahnfahrt eine Reise macht mit einem Ziel. Wo du ihn siehst am Ende dieser Reise, wo du weißt, wo du darauf hinsteuerst, wo du sagst, hey, das ist, was ich tue und wie ich bin, das ist logisch. Das hat ein Ziel. Da ist Freude. Aber du merkst vielleicht auch an dieser Stelle, bei all den äußeren Freuden und dem äußeren Kummer, den wir haben, wir müssen uns auch dafür entscheiden, für diesen Weg entscheiden. Wir müssen uns für Freude entscheiden. Und vielleicht sagst du, boah, sich für Freude entscheiden, das klingt irgendwie wie so ein Ding der Unmöglichkeit. Freude kommt doch einfach und geht dann wieder. Aber die Bibel sagt doch, für Freude kannst du dich entscheiden. Und derselbe Paulus, der Römer 12, Vers 1 geschrieben hat, schreibt an die Philipper in Philipper 4, Vers 4, freut euch. Was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Der weist das an, der ordnet Freude an. Der sagt, entscheid dich für Freude. Freu dich. Du kannst dich entscheiden, dich zu freuen. Du kannst es zu einer Gewohnheit werden lassen, zu einem Lebensstil werden lassen. Freu dich. Freu dich darüber, dass du mit Jesus verbunden bist. Freu dich darüber, egal was geschieht. Freu dich, sagt Paulus. Und er spricht von dieser tiefen, tiefen Freude und sagt, gebt dem Raum. Und die äußeren Freuden und der äußere Kummer, das kann dem dann nichts mehr anhaben. Tauscht falsche Freude ein gegen diese echte, tiefe Freude. Und mit falscher Freude, ich muss das nicht aufzählen, ne? Ihr wisst das. Der kurze Blick aufs Handy, das gibt immer kurz Freude. Da passiert was hormonell und danach merken wir, oh, ich muss schon wieder drauf gucken. die Freude, die wir vermeintlich empfinden, wenn wir sagen, oh, nach dem Gottesdienst was essen und den Rest des Tages Netflixen. So, die Vorfreude, die ihr habt, okay, einige direkt ertappt, ne? So. Aber wisst ihr, Freude, das ist vielleicht eine äußerliche Freude, die kommt und die geht. Aber Freude ist eigentlich nicht passiv. Freude ist aktiv. Diese tiefe Freude, die ist aktiv. Und ich habe versucht, das irgendwie für mich auf den Punkt zu bringen und habe gesagt, Freude ist aktiv in dem zu sein, wer du bist und wozu du geschaffen bist. Darin aktiv zu sein, wer du bist in Jesus und wozu du geschaffen bist für Jesus, das ist Freude. Und darin unterwegs zu sein, das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Vielleicht hilft dir diese Formel für echte Freude, für tiefe Freude. Und du lernst zu unterscheiden, was echte Freude ist und was nur so eine oberflächliche Freude ist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ein Beispiel für oberflächliche Freude ist heute Palmsonntag. Palmsonntag ist ein Beispiel für Fake-Freude. Ich erkläre dir das, vielleicht hast du das noch nie gehört, aber heute ist der Tag, an dem Jesus unechte Freude erlebt hat. Freude, die äußerlich war. Der kommt auf einem Esel eingeritten in Jerusalem und die Menschen legen Palmzweige hin in den Weg und wollen Jesus damit ehren und ihn ehren als König Israels, den sie erwartet hatten. Der erste Punkt, der so ein bisschen die Freude getrübt hat, war, dass er auf dem Esel kam und nicht anders. Aber trotzdem haben sie gesagt, Hosanna, gesegnet sei er, und sich gefreut. Johannes 12, Vers 13. Aber diese Freude ist unecht. Ein paar Tage später rufen sie was? Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Johannes 19, Vers 6. Die Leute haben ihm zugejubelt, die Leute haben sich gefreut und ein paar Tage später haben sie gesagt, kreuzige ihn. Gesegnet sei er, kreuzigt ihn. Innerhalb von wenigen Tagen. Dann merkst du, wie oberflächlich diese Freude, wie falsch diese Freude war. Und Jesus ist klug. Der macht sich nicht abhängig von dieser äußerlichen Freude. Der hat sich darauf nichts eingebildet, dass er da geritten kam und über die Palmzweige gegangen ist und die Leute ihm das zugerufen haben. Sondern er wusste, dass das passiert. Er wusste, dass diese Freude fake war. Und er wusste, dass dieselben Menschen rufen werden, kreuzigt ihn. Und die Freude, und das ist der Unterschied, den man an Jesus sehen kann, die tiefe Freude, die er hatte, das war eine, die ihn bis ans Kreuz hat gehen lassen. Das war die Freude auf das, was noch kommen wird. Weil er wusste, dieser Jubel, das ist keine echte Freude. Die Freude, die ich habe, ist zu wissen, was noch kommt. Ist zu wissen, wer ich bin. Ist zu wissen, wozu ich diesen Weg gehe. Wozu ich gekommen bin, nämlich Menschen zu retten. Und den Plan des Vaters zu erfüllen. Und dass das seine Freude war, dass diese tiefe Freude ihn getragen hat, das wird deutlich in Hebräer 12, Vers 2. Da zeigt uns Jesus, wie er ein Vorbild für uns sein kann, indem wie wir echte Freude suchen können und unterscheiden können von dieser falschen Freude vom Palmsonntag. Hebräer 12, Vers 2, da steht, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, jetzt kommt's, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Es ist die Freude auf das, was ihn erwartete, hat ihn durchgetragen. Hat ihn unterscheiden lassen von dem Fake-Jubel vom von echter Freude und hat ihn all die Schmerzen, von denen du hören wirst, in der kommenden Karwoche, wenn du das möchtest. Aber ich lade dich ein, dass du das, dir das anhörst, dass du hinschaust, weil es dich hineinführt in diese tiefe Freude. Hat er ertragen können, weil er wusste, was auf ihn wartet. Und ich möchte dir einen Moment geben, dass du überlegst, am Ende dieser Predigtreihe, am Übergang zu Ostern, dass du vielleicht dir einen Moment der Stille nimmst und dich fragst, ist das vielleicht logisch, was Paulus geschrieben hat? Ist Hingabe logisch? Und vielleicht ist dir diese Logik heute ein bisschen aufgegangen. Dass du vielleicht nochmal überlegst, vor deinem inneren Auge, was passiert dir in dieser Welt? Und könnte dieser Paulus, der Gottes Plan beschreibt, könnte der Recht haben, dass du überlegst, hey, vielleicht ist das logisch. Gerade wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast. Dann frag dich das. Du kannst auch Gott fragen. Gott, zeig mir, dass das logisch ist. Ich will das auch sehen. Und vielleicht sagst du, ich glaube, dass das logisch ist. Aber du hast heute zum ersten Mal gehört, dass Gott über dir lächelt. Und dass, wenn es um deine Hingabe geht, es nicht darum geht, dass du irgendetwas tust oder dich als freudlos, lebloser Christ auf den Altar legst, sondern dass du zurücklächelst. Dass du aktiv wirst in dem, wer du bist in Jesus. Und die Dinge, die du tust, tust, um ihm zum Lächeln zu bringen. Ihm Freude zu bereiten. Und vielleicht entscheidest du dich heute neu, dass du sagst, ich möchte zurücklächeln. Ich möchte mich hingeben auf diese Art und Weise. Ich möchte diese tiefe Freude und sie unterscheiden können von dem Jubel von Menschen, der einmal kommt und dann wieder weg ist. Ich gebe dir einen Moment Zeit, dass du das mit deinem Jesus besprichst. Herr, so danken wir dir dafür, dass du diese Welt geschaffen hast und dass du dich gefreut hast, als du den Menschen geformt hast, ihm den Atem eingehaucht hast, dein Geist. Und wir danken dir dafür, dass den Plan, den du für diese Welt hattest, dass du daran festgehalten hast. Dass auch wenn wir uns abgewendet haben von dir, auch wenn wir eigene Wege gegangen bist, dass du treu geblieben bist. Und wir danken dir dafür, dass wir auf diesem Plan sehen können, der darin mündet, dass du das Kostbarste, deinen Sohn Jesus, hast ans Kreuz gehen lassen. Dass wir erkennen dürfen, dieser Plan musste sein. Und dieser Plan ist logisch, ist die logische Konsequenz aus unserem Handeln, ist die logische Konsequenz daraus, aus Menschen, die ihr eigenes Ding gemacht haben, aber die du geliebt hast und mit dir versöhnen wolltest. Lass uns diese Logik mit den Augen des Glaubens sehen und verstehen. Schenke uns, dass wir das erkennen können. Und schenke uns, dass es in uns eine Freude auslöst, dass du uns gesucht und gerettet und gefunden hast, dass wir gefunden sind, dass wir deine Kinder sind und dass diese Freude uns dazu antreibt, dass wir zurücklächeln mit unserem Leben. Dass wir uns dir hingeben, weil du es gut mit uns meinst. Weil du einen guten Plan hast mit uns, auch wenn wir den nicht immer sehen. Und Jesus, hilf uns, dass wir unterscheiden können zwischen falscher Freude und der Freude, die du schenken möchtest. Die Freude, die uns hindurchträgt durch manches hoch und durch manches tief. Die Freude, die uns niemand nehmen kann. Und die Freude, Jesus, die du gesehen hast, als du ans Kreuz gingst, weil du wusstest, du wirst ankommen beim Vater. Und das ist dieselbe Freude, die auch wir haben dürfen, dass wir wissen dürfen, egal was in diesem Leben geschieht, eines Tages kommen wir an bei dir. Schenk uns diese tiefe Freude, jeden Tag neu. Lass sie tief hineinsinken in unser Herz, dass wir es nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern auch in unserer Seele festhalten und konzentrieren. Und wenn wir den Blick verlieren dafür, dann hilf uns, dass wir dich wieder in den Fokus nehmen, Jesus. Dass wir diese Freude wieder neu ergreifen. Danke für jeden Einzelnen hier, der sich an dir freut, über den du dich freust. Erneuere du unsere Freude und unsere Hingabe zu dir. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.